Einen wunderschönen guten Morgen nochmal, jetzt von hier oben. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich war zweimal nicht da und habe euch vermisst. Wirklich. Vor zwei Wochen war ich in einem Gottesdienst und hatte während der Anbetungszeit, musste ich einfach an diese Knorpelzeugnisse denken, die wir einfach hatten in den letzten Wochen, wo Menschen keinen Knorpel haben und durch Gebet in einem Augenblick Knorpel zurückgewachsen ist, was für betreffende Personen glorreich war, weil sie voller Schmerzen waren und danach keine Schmerzen mehr hatten. Das ist gut. Amen. Und in diesem Gottesdienst habe ich daran gedacht, und manchmal bin ich mir nicht sicher, denke ich da jetzt dran, weil ich das toll finde, oder denke ich da dran, weil du was machen möchtest, Gott? Meistens ist es wirklich der Herr, obwohl es toll ist, aber dann habe ich gedacht, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, und habe über was anderes erzählt, was auch okay war, und dann ist das aber nicht weggegangen, dieser Gedanke. Und dann habe ich gedacht, naja, oder ist hier doch irgendjemand, der einfach Schmerzen hat, ausgelöst durch einen Knorpel, Schaden oder fehlenden Knorpel, und dann steht eine Frau auf, die sagt, alle ihre Gelenke, sie hat überall, ist ihr Knorpel nicht richtig da und jedes Gelenk von ihr tut höllisch weh. Also die stand auch so gekrümmt da. Und dann haben wir einfach, während sie schon aufsteht, ist die Gegenwart Gottes einfach richtig stark geworden in diesem Gottesdienst. Und neben ihr stand eine Frau, die hatte ihr die Hände aufgelegt, und dann haben wir einfach in der Gegenwart Gottes ausgehalten. Und dann ist sie völlig schmerzfrei geworden. Jedes einzelne ihrer Gelenke war schmerzfrei. So ist unser Gott. Und er ist derselbe heute hier. Das Abendmahl hat Kraft. Während du unterm Wort Gottes bist, das hat Kraft. Der Lobpreis, Anbetung, da ist Gottes Gegenwart da. Wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, und wir sind ein paar mehr, dann ist er mitten unter uns. Amen. Und wenn er da ist, dann passieren glorreiche Dinge. Wenn du was brauchst, sag es Gott. Sprich mit Gott. Gott möchte handeln. Wenn du danach, nach der Predigt, irgendwas brauchst, wir beten hier vorne, komm nach vorne. Geh nicht raus, wie du reingekommen bist. Amen. Amen. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ich möchte euch heute motivieren und begeistern von Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde ist eine wunderbare Erfindung. Amen. Und wenn ich von die Gemeinde spreche, dann spreche ich nicht von der Kreativen, aber auch von der Kreativen. Aber ich rede jetzt nicht von die Gemeinde, die Kreative lieben, sondern Gottes Leib lieben. Gottes Gemeinde weltweit, global, in allen Völkern, Ländern, überall, wo sie sind. Wir haben gerade für Israel gebetet, für die arabischen Nationen da im Untergrund, im Iran, in Saudi-Arabien, in Jordanien, da wächst eine Gemeinde heran von gläubigen Menschen, Arabern, geborene Moslems, die Begegnungen mit Jesus haben, die sich zu ihm wenden, die brennen für Jesus. Die Gemeinde Jesu ist global durch alle Kulturen, durch alle Generationen hinweg, und sie ist herrlich und sie ist leidenschaftlich und sie ist wunderbar, und ich möchte euch für diese Gemeinde begeistern, dass ihr sie mit eurem ganzen Herzen liebt. Amen. Jesus, ich bete, dass du heute Leidenschaft in unseren Herzen entzündest für dein Leib, für deine Gemeinde. Es ist eine wunderbare Erfindung. Herr, in verschiedensten Nationen, durch Generationen, durch Kulturen hinweg sieht sie unterschiedlich aus, aber sie ist dein Leib auf Erden und du bist das Haupt. Und ich bete, dass wir eine Liebe für deinen Leib haben, aber auch für deine lokale Gemeinde, für deine Ortsgemeinde, wo auch immer sie ist und wo auch immer sie sich heute Morgen versammelt. Wir segnen die Gemeinden in dieser Stadt und dort, wo sie sind, in den Städten unseres Landes, in den Städten dieser Nation. Herr, segne alle deine Kinder. Und heute Morgen, Herr, lass dein Wort laufen, Heiliger Geist, und wirke etwas in uns, was dir auf dem Herzen liegt, für jeden Einzelnen, in deinem Namen. Amen. Ich lese euch von einer begeisternden Gemeinde vor, die voller Erweckung war. Davon lest ihr in Apostelgeschichte 2, 41. Petrus, Jesus ist gerade auferstanden, war bei seinen Jüngern, hat sie 40 Tage gelehrt über das Reich Gottes. Er hat ihnen gezeigt, ich habe wirklich den Tod überwunden. Er erklärt ihnen die Dinge, die wirklich wichtig sind, und sagt, und jetzt bald werde ich in den Himmel auffahren. Dann geht er zurück zu Gott und sagt, wartet 10 Tage, dann werdet ihr Kraft empfangen, der Heilige Geist wird kommen. Und dann werdet ihr diese Botschaft, dass Gott rettet, was wir heute schon verkündigt haben, dass Gott rettet, dass Gott heilt, dass Gott alles neu macht, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Amen. Amen. Alle Dinge sind möglich. Ein Körper, der voller Schmerzen ist, wird in Gottes Gegenwart gesund. Das kann kein Arzt, nur der große Arzt. Aber der kann's. Und diese Botschaft, sagt Jesus zu seinen Freunden, die muss in die ganze Welt, in alle Nationen, alle Völker, alle sollen hören, dass es einen Gott gibt, der rettet, der handelt, der da ist und der nah ist. Amen. Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Hey, Gott ist noch nicht Thema Nummer 1 in Deutschland, in den Medien und so weiter. Es braucht Menschen, die es erlebt haben, die sagen, ey, guck mein Leben an, das ist mir passiert und du kannst es auch erleben. Gott kann in deinem Leben alles neu machen, alles heil machen, alles frei machen. Amen. Das ist mir zu leise. Amen. Das ist wunderbar. Ihr werdet Kraft empfangen. Und dann sagt er, wartet, bis ihr Kraft empfangen. Das dauert 10 Tage. Nach 10 Tagen tatsächlich fällt der Heilige Geist auf sie. Petrus, der ein Schisser war davor, der ein gutes Herz hatte, aber leider nicht ausleben konnte, was er wollte. Er hat gesagt, Jesus, ich werde dir immer treu sein, verrät ihn 3-mal. Dann kommt aber der Geist Gottes auf ihn und es sind tausende Leute versammelt, weil sie zusammenkommen, als dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist stattfindet. Und Petrus steht auf, der so viel Furcht hatte, vor tausenden Leuten und fängt an zu predigen. Und in diesem Atemzug bekehren sich Tausende, das heißt, es fuhr ihnen durchs Herz. Sie erkennen, dass dieser Jesus wirklich der Retter der Juden ist, bis zum heutigen Tag übrigens. Da können Kirchentage anders handeln, aber Jesus ist wahrlich auch der Retter der Juden, der kommende Messias, auch für das jüdische Volk. Und als dann ganz, ganz viele zum Glauben gekommen sind, dann beschreibt Apostelgeschichte 2 etwas vom Alltag dieser Gemeinde, fast wie bei uns. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Hatten wir vor 1 Woche, 2 Wochen, hatten wir Taufen. Menschen, die zum Glauben gekommen sind, im Wasser taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Kommt noch. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Wir haben Lehre in den Gottesdiensten, in den Hauskirchen, in den Kursen. Und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, haben wir heute auch gemacht. Und in den Gebeten, haben wir auch gemacht. Fantastisch. Wir befinden uns auf biblischem Fundament. Es kam aber über jede Seele, damit meinen sie die Leute außerhalb der Gemeinde, Furcht. Denn es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel und die gläubig waren. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und sie verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Amen. Die beten, die nehmen das Abendmahl, die haben Gemeinschaft miteinander und die hatten alles gemeinsam. Das war nicht irgendwie ein Vorläufer von irgendeinem kommunistischen System. Die waren so bewegt, dass Einzelne gesagt haben, ey, ich habe 3 Häuser, du hast keins, ey, ich verkauf meins und geb dir was davon ab. Die waren so bewegt, dass sie gesagt haben, ey, ich habe 3 Autos, einen Mercedes und noch einen, ich verkauf ein und geb das Geld in die Gemeinde, dass wenn einer Not hat, wenn einer nichts zu essen hat, damit einfach der Not begegnet wird. Das war Gemeinde. Sie hatten alles gemeinsam und das ist glorreich. Das hat niemand ihnen vorgelegt, sondern das ist in ihrem Herzen entstanden. Vor 3 Wochen habe ich gepredigt über den ungerechten Verwalter. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da wart. Es ist ein Gleichnis über Finanzen gewesen. Da gibt es einen Mann, der veruntreut Geld, wie so manche Organisationen in dieser Welt. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und dann lobt er diesen untreuen Verwalter. Denkst du, der ist doch super korrupt. Wieso lobt er ihn? Und wenn man sich das Gleichnis genau ankommt, dann kommt man zu dem Punkt, dass er ihn lobt, weil dieser Mann mit Geld das macht, was ihm auf dem Herzen liegt. Er sagt, das ist klug. Es ist klug, sagt er, Geld für die Dinge zu verwenden, die dir wichtig sind. Das ist erstmal eine neutrale Feststellung. Was diesem Mann wichtig war, nämlich Geld an sich, das ist nicht gut gewesen. Aber dass er Geld für die Dinge einsetzt, die ihm wichtig sind, das war gut. Und dann haben wir gehört, dass Jesus darüber weiterlehrt und er erklärt uns auch hier ein Prinzip in Matthäus 6 und dann sagt er, dort wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Und wenn wir diese Gemeinde angucken, wie ihr es gerade schon gesehen habt, dann sehen wir, dass ihr Schatz, der Schatz dieser Gemeinde, fließt in die Gemeinde. Jesus sagt, dort, wo dein Schatz ist, dort, wo dein Geld hingeht, dort ist auch dein Herz. Das heißt im Umkehrschluss, das, was dir wichtig ist, dafür wirst du Geld ausgeben. Und das ist erstmal neutral. Wenn dir Urlaub wichtig ist, dann wirst du Geld zurücklegen, um gut in Urlaub zu fahren. Amen. Gerade jetzt im Sommer. Wunderbar, legitim. Wenn dir Klamotten wichtig sind, dann wirst du einen gewissen Anteil deiner Finanzen für Klamotten einsetzen. Dem einen ist es wichtig, dem anderen ist es nicht so wichtig. Dort, wo dein Geld hinfließt, da hast du normalerweise eine Priorität in deinem Leben gesetzt. Und das ist erstmal eine neutrale Feststellung und es ist gut. Amen. Und in dieser Gemeinde sehen wir, dass der Schatz in die Gemeinde fließt. Die Gemeinde war bewegt von der Gemeinde und begeistert von den Dingen Gottes, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen unser Geld verwenden, damit hier in unserer Mitte keiner eine Not hat. Ich bin begeistert für euch, wie wir gesammelt haben Ende letzten Jahres für ein Ehepaar aus unserer Mitte, die in finanziell Glaubensschritte gemacht haben. Gott hat gesagt, er wird sich um sie kümmern und wir haben zusammengelegt, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr genau, knapp 7000 Euro, um dieser Not zu begegnen, um diesen Glaubensschritt zu unterstützen. Aus dem Überschuss haben wir einen Fonds gebildet, wenn Leute in Not sind in unserer Mitte, um dort Geld auszahlen zu können. Hey, das ist, weil ihr euer Herz weit gemacht habt und euren Schatz ins Reich Gottes habt fließen lassen. Danke dafür. Wir haben vor ein paar Wochen an Pfingsten eine Sammlung gemacht, eigentlich für die Gemeinde. Dann hat Gott zu uns gesprochen, wir sollen es einer anderen Gemeinde schenken, die gerade in Not ist. Eine Gemeinde übrigens in Berlin, die einen riesigen sozialen Dienst hat. Hey, ich möchte euch heute begeistern von Gemeinde. Diese Gemeinde, der wir knapp 11.000 Euro gespendet haben und im Endeffekt spenden werden, wir haben einen Teil überwiesen, der zweite kommt nun. Diese Gemeinde hat einen Sozialdienst, wo Leute, Alkoholiker, täglich, glaube ich, ankommen können und Hilfe bekommen, wo sie Treffen haben. Dort werden Leute aus dem Kiez aufgefangen, denen wird geholfen, da ist ein Sozialarbeiter, da wird mit Kindern gearbeitet. In einer Region, wo Gott gar nicht war, ist diese Gemeinde ein Licht und gibt ganz vielen Menschen Hoffnung. Das ist, was eine Gemeinde macht. Sie gibt Hoffnungslosen Hoffnung. Und wir haben von dieser, Gott hat zu uns gesprochen, dass wir dieser Gemeinde Geld geben sollen. Und wir haben knapp, nochmal diesen Wert, 11.000 Euro aus unserer Mitte zusammengesammelt und haben sie einfach weggeschenkt. Wunderbar. Danke. Danke an euch und danke an alle, die es gehören, die damit hineingegeben haben. Die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 war genauso. Die war begeistert und überzeugt von Gemeinde. Die musstest du nicht motivieren oder dazu drängen, sondern sie wollten von ihrem Schatz in Gemeinde fließen lassen. Sie lieben die Gemeinde und das Werk Gottes. Und meine Frage ist, liebst du die Gemeinde und das Werk Gottes auch? Also ich möchte euch ganz ehrlich sagen, ich liebe die Gemeinde. Nicht nur die Kreative, ich liebe sein Leib. Ich liebe das, was Gott tut. In Epheser 2,20, da lesen wir, was ist denn seine Gemeinde? Die Gemeinde in Epheser 2, Vers 20 heißt es, wir alle sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus selber der Eckstein ist, also er spricht da von einem Bau, Paulus, er sagt, es ist wie so ein Gebäude und Jesus selber ist der entscheidende Stein in diesem Gebäude und in ihm zusammengefügt, also es ist ein symbolisches Bild, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Okay, klingt etwas kompliziert, ich lese euch noch eine Parallelstelle vor, 1. Timotheus 3, da schreibt Paulus an Timotheus, wenn ich zögere, dann zögere ich, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Gott sagt, seine Gemeinde, da wo seine Kinder zusammenkommen, das ist sein Haus. Gott wohnt in der Gemeinde. Also Gott wohnt nicht im Kino, falls du dich jetzt fragst. Also Gott wohnt nicht im Kolosseum, Gott wohnt nicht in irgendeinem Gemeindegebäude. Gott wohnt in dem Herzen von Menschen, die ihm gehören. Und wir zusammen bilden, sagt der, ist ein Bild, bilden einen Bau im Geist, im Unsichtbaren. Und Gott wohnt, ist in der Mitte seiner Gemeinde gegenwärtig. Einfach gesagt heißt es, da wo wir uns versammeln als Gläubige, ist Gott mitten unter uns. Amen. Und da wo Gott ist, da passieren wunderbare Dinge. Wir haben letzte Woche von Dunja, sie hat kurz erzählt von dem Bill Wilson, ein Mann aus den USA. Dieser Mann wurde als kleines Kind in New York, seine Mutter ist mit ihm durch die Stadt gelaufen, ist an eine Kreuzung gekommen und hat gesagt, warte hier, bis Mama wiederkommt. Und dann ist sie, hat er die erste Stunde gewartet, dann kam sie nicht, die kommt bestimmt bald. Und hat eine zweite Stunde gewartet, die kommt bald. Eine dritte Stunde, eine vierte Stunde, eine fünfte Stunde, es ist Abend geworden. Ich sage, Mama kommt. Dann ist es kalt geworden. Dann hat die Nacht abgewartet. Ich sage, Mama kommt. Dann ist es wieder Morgen geworden. Dann ist es heiß geworden. Dann ist es wieder Abend geworden. Es ist Nacht geworden. Und wieder Morgen geworden. Und seine Mama ist einfach nie wieder gekommen. Und hat ihn da stehen lassen. Und nach 3 Tagen ist ein Christ vorbeigekommen, ist mit ihm ins Gespräch gekommen und hat sich seiner angenommen. Hat ihn mitgenommen, hat ihm im Endeffekt ist er zu Jesus gekommen und aus diesem kleinen Jungen, der von Menschen einfach verlassen worden ist, ist ein Mann geworden, der Jesus kennengelernt hat, der die heilende Liebe von Jesus kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, dass es einige Wunden schlägt, wenn dich deine Mutter an der Kreuzung stehen lässt und einfach nicht zurückkehrt. Das kann kein Psychologe, kein Therapeut, keine menschliche Beziehung jemals heilen. Es gibt Stellen in den Herzen von Menschen, da kommt kein Mensch ran. Du und ich, wir haben Dinge erlebt, Menschen noch viel traumatischer. Das geht so tief, da kann nur Gott ran. Und Gott sagt, ich habe ein Konzept. Da, wo Menschen, die mich schon kennen, zusammenkommen, das ist mein Haus. Und in diesem Haus wohne ich. Und wenn Menschen in dieses Haus kommen, dann bin ich dort gegenwärtig. Und dann werden Menschen dort gesund. Dann werden Herzen dort geheilt. Dann wird aus einem kleinen Jungen, der eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil seine Lebensgeschichte wirklich traumatisch ist, dann wird aus so einem kleinen Jungen ein Mann, der eine Vision bekommt, eine brennende Vision, ein heiles Herz, der Kraft bekommen wird von mir, Weisheit bekommen wird von mir, Kühnheit bekommen wird von mir, Glauben bekommen wird von mir, dass er heute Hunderttausende, Tausende, also wenn du es hochrechnest, Hunderttausende Kinder abholt. Der hat eine Organisation gegründet. Jede Woche fahren Busse raus in ganz New York und mittlerweile in anderen Städten, in anderen Ländern und sammeln Kindern aus allen Problembezirken, holen die zusammen, feiern mit den Gottesdiensten und zeigen ihnen Gottes Liebe Woche für Woche. Das kann nur Gott. Amen. Ein Leben nehmen und völlig auf den Kopf stellen oder wieder auf die Beine stellen. Ich war jemand, der über Jahre in Drogen war und völlig kaputt war, völlig beziehungsunfähig, der Dinge in seinem Herzen gespürt hat an Schmerzen und irgendwie mit Drogen und verschiedensten Aspekten versucht hat, durchs Leben durchzukommen. Der gespürt hat, ich brauche irgendwas anderes, der versucht hat, aus Dingen rauszukommen, aber nicht rausgekommen ist. Bis zu dem Tag, wo jemand gesagt hat, komm mal mit ins Haus Gottes. Komm mal mit in die Behausung des Geistes, wo Gott ist. Und was du dort begegnen sollst, sind vielleicht nette Leute da. Hoffentlich, wenn du hier bist, findest du uns nett. Wunderbar. Aber weißt du, die entscheidende Person, die im Haus Gottes ist, ist Gott. Amen. Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und ich bin in diesen Gottesdienst damals gekommen. Gott ist mir begegnet mit seiner Liebe. Gott hat mir gezeigt, dass er mich liebt, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er einen Plan für mein Leben hat, dass er mich frei machen kann, dass er Hoffnung für mich hat und dass er eine Berufung für mich hat, die mir entspricht. Hey, es ist begeisternd, wenn Menschen zu Gott kommen und erleben, dass ihr Leben kein Zufall ist, sondern dass es für Leben ein Ziel gibt, eine Bestimmung und dass Gott wirklich was für sie hat und er hat dich genau für das gemacht, für was er dich erschaffen und erdacht hat. Ich wusste nie genau, was sind. Ich hatte Hobbys und Dinge, die mich begeistert haben. Aber weißt du, es ist eines der begeisterndsten Dinge, wenn du erlebst, dass du merkst, hey, dein Leben hat einen größeren Plan. Du hast Talente, Gaben, Vorlieben, Leidenschaften. Du bist genau so, dass du etwas Bestimmtes erfüllen kannst. Jesus sagt, wenn du in diesen Dingen drin bist, die Gott für dein Leben hat, dann machen die unglaublich satt. Amen. Hey, in der Gemeinde, wie gesagt, ich rede nicht von den Menschen. Ich rede vom Ort, wo Gott ist. Wenn Menschen an den Ort kommen, wo Gott ist und Gott dir begegnet, dann fängt Gott dir an zu sagen, wer du bist, was er mit dir vorhat, was dein Plan ist, wofür er dich erschaffen hat. Und das ist unglaublich befriedigend. Das ist unglaublich begeisternd. Das ist unglaublich sättigend. Gemeinde ist der Ort, wo Gott ist, wo Menschen, die in Süchten sind, die niemals frei werden können, frei werden können. Ich habe vor Jahren, haben wir einen Straßeneinsatz gemacht, da war ein Satanist. Der hat es gehört, der hat sich das angeguckt. Hat den jemand eingeladen zum Gottesdienst. Ich weiß nicht, warum er ehrlich gesagt gekommen ist, aber er ist gekommen. Dort habe ich ihn wieder getroffen. Dann habe ich ihn gesehen und ich wusste, dass Gott sagt, sprich mit ihm. Dann habe ich ihn nach dem Gottesdienst zum Essen eingeladen. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich brauche dir nichts vormachen. Du weißt, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es Kräfte und Gewalten gibt, die über das Sichtbare hinausgehen. Und das wusste er. Und, ich gesagt, und es gibt nichts, was dich frei machen kann von diesen Dingen, in denen du gebunden bist, außer Jesus. Die Kurzversion ist, dass dieser junge Mann sich bekehrt hat, dass er zu Jesus gekommen ist. Sein Hintergrund ist, dass er groß geworden ist in einer Familie, wo sein Vater gar nicht da war. Der war einfach weg, den kennt er nicht. Und seine Mutter hatte dann ein Problem mit Alkohol. Und schon als 3-, 4-, 5-Jähriger musste er gucken, dass er sich selber versorgt, dass er selber zu essen bekommt. Das heißt, er ist in der Küche, hat er gelernt, wie er hochklettern kann, um irgendwie einen Schrank aufzumachen, um dort Müsli zu bekommen, um zu essen, um irgendwie sich zu versorgen und seine kleine Schwester auch noch. So ist er groß geworden. Und dann haben sie ihn ins Heim gesteckt. Und dann wurden fast alle Kinder abgeholt an Weihnachten. Und er hat jede Weihnachten auch gewartet. Und bei ihm ist keiner gekommen. Und sein ganzes Herz ist ein Herz, was sich nach Liebe, nach Annahme und nach Geborgenheit sehnt. Und als er jugendlich geworden ist, hat er Leute gefunden. Nur leider hatten die ganz andere Pläne, ganz andere Gedanken, waren in ganz anderen Dingen involviert. Er ist in Sachen reingerutscht, dass er dann im Knast war eine ganze Weile, hat sich für Dinge geöffnet, für Kräfte, bis er dann Satanist war, aus dem Jugendknast rauskam, auf Drogen war, mit einem Typ in Berlin war, völliges Wrack war. Und dann eines Tages sagt Gott, jetzt reicht's, ich habe dich gefunden, komm nach Hause zu mir. Und Gott hat angefangen, sein Herz heil zu machen. Dann gab es Umwege, dass gewisse Dinge noch in seinem Leben gewirkt haben, dass er angefangen hat, sich aufzuschneiden. Diese ganze Borderline-Symptomatik, dass er jedes Mal, wenn ihm was zu viel war, hat er sich den Arm aufgeschnitten, dass er in die geschlossene Klinik gekommen ist. Ich habe ihn da 1,5 Jahre zum Teil mit Unterbrechungen begleitet. Der Oberarzt hat mir gesagt, es gibt keine Hoffnung, das zu heilen. Man kann lernen, mit Medikamenten das einzustellen, dann zu lernen, deinen Zorn, deinen Schmerz in Bälle mit Stacheln zu drücken. Das ist wunderbar, wenn du Gott nicht kennst. Unser medizinisches System ist ein Segen und es versucht ihr Bestes. All diese Ärzte, all diese Oberärzte, all diese Pfleger, hey, das ist wunderbar, dass Leute sich solchen Menschen hingeben. Amen. Das ist eine Gnade, dass das in unserem Land möglich ist. Aber es gibt eine höhere Realität. Es gibt einen Gott, der hat ein höheres Konzept wie einen Ball mit Stacheln, in den du deinen Schmerz reindrücken kannst. Es gibt einen Gott, der kann dein Herz heilen, dass du nicht mehr ein Messer in die Hand nehmen musst, um dich aufzuschneiden, sondern der dich heil machen kann, der dich gesund machen kann. Und auch hier, ich kann nicht in die ganzen Details gehen, aber er hat sich auf den Weg eingelassen, hat Dinge abgelegt, hat Gott eingeladen, hat Gott sein Herz heilen lassen, dass Dinge aus ihm rausgegangen sind. Jesus sagt, wenn ihr Kranke seht, heilt sie, Dämonen treibt aus. Die Bibel weiß von der Realität von Mächten. In seinem Leben waren Mächte, diese Mächte sind gegangen. Das gibt es nirgends. Das gibt es nur im Haus Gottes. In der Gemeinde ist die Vollmacht, Kranke zu heilen, Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben. Menschen, die gebunden sind, die gefangen sind, freizusetzen. Amen. Wenn du gebunden bist, wenn du von Dingen gequält bist, die Gemeinde ist der Ort der Hoffnung. Nicht diese Gemeinde, die Gemeinde an sich, der Leib von Jesus. Aber auch diese Gemeinde. Amen. Wenn du gefangen bist, wenn du gequält bist, wenn du unfrei bist, hey, wenn Gott hier ist, Gott ist alles möglich. Sein Geist ist gewaltig. Gott kann freisetzen und Gott kann neu machen. Gott kann Lebenszirkeln zerbrechen. Hey, wie viele Kinder sind als Kinder missbraucht worden und werden wieder zu Tätern? Diesen Zirkel, den kann der allmächtige Gott durchbrechen. Amen. Der Herr kann Herzen heilen. Das ist seine Gemeinde. Dort werden Menschen gesund und frei und erneuert. Die Gemeinde ist der Ort. Schaut euch mal global an. Die Leute meckern über die Großkirchen. Ja, da gibt es bestimmt viel zu meckern. Aber schaut dir mal die ganzen diakonischen Hospize weltweit an. Wer sind die Leute, wenn nicht Nonnen, Gläubige, Leute, die in Klöstern arbeiten, in diakonischen Einrichtungen arbeiten und sich hingeben. Hey, die Gemeinde weltweit gibt sich hin und liebt in allen unterschiedlichen Denominationen. Es gibt auch Dinge zu kritisieren, definitiv. Aber schaut euch die Altenheime an, wie viele Leute da gepflegt werden. Und das machen Menschen aufgrund eines christlichen Weltbildes, weil sie zu Gott gehören, weil sie sich um die Armen kümmern, um die in Not, um die am Rand, um die Obdachlosen. Hier im Prenzlauer Berg die Heilsarmee, die jeden Tag Essen zubereitet für die, die einfach, die gescheitert sind, die in diesem Leben einfach gescheitert sind, aus welchen Gründen auch immer, gibt es jeden Tag ein Mittagessen. Jeden Tag ein gutes Wort. Ich kenne den Leiter dort. Wie viel Herzblut da reinfließt. Leute, die dich dann heimlich beklauen und 10-mal dir so erzählen und es dann doch wieder anders machen. Und dann wirst du wieder geliebt. Dann kannst du wieder ankommen und dort ein Mittagessen bekommen. Das gibt's nur in Gottes Reich. Das ist das Herz unseres Vaters. Der denen, der die liebt, die würdig sind und die unwürdig sind. Der die Sonne aufgehen lässt über denen, die Gutes tun, über denen, die gar nichts Gutes tun. Der gut ist zu allen. Das ist das Herz unseres Vaters. Das ist seine Gemeinde. Das ist sein Leib. Da werden die Kranken gesund. Da werden die Gefangenen frei. Da werden die Verlorenen kommen nach Hause, bekommen Hoffnung, bekommen Heimat. Die Obdachlosen werden genährt, gesättigt, getröstet. Das ist Gottes Leib. Das ist Gottes Familie. Das ist begeisternd. Amen. Gott hat Ziele. Menschen finden Liebe, Treue, Freiheit und Frieden und viele andere glorreiche Dinge in seiner Gemeinde. Seid ihr begeistert von Gottes Gemeinde? Ich auch. Wirklich. Mein letzter Punkt. Bring deinen Schatz in seine Gemeinde. Bring deinen Schatz in seine Gemeinde. Lasst uns mit Freude Gottes Reich finanzieren. Ich rede nicht davon, dass wir schickere Autos fahren, tollere Gebäude bauen können, nichts dergleichen. Ich rede davon, dass wir Geld zur Verfügung stellen, dass wir Gottes Reich bauen können, gewaltig. Dass wir Menschen freisetzen können in unserer Mitte, die berufen sind, Pastoren zu sein. Hey, Gott hat eine Ernte da draußen. Was machen wir, wenn 3000 Leute dazukommen? Dann müssen wir Leute haben, deren Job es ist, sich um diese Leute zu kümmern. Wir sind alle involviert. Jüngerschaft 1:1. So leben wir als Gemeinde. In Hauskirchen, in Kleingruppen. Du hast was weiterzugeben. Wenn du Lehrer bist, wenn du Investor bist, wenn du Banker bist, wenn du Sozialarbeiter bist, wenn du Kindergärtner bist, wenn du Mama bist, wenn du Papa bist. Jeder von uns hat was weiterzugeben. Amen. Aber es sind auch Menschen in unserer Mitte berufen, Gott Vollzeit zu dienen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde die Ressourcen haben, zu sagen, du bist berufen, Wir brauchen dich, wir stellen dich an. Und zwar so, dass du deine Familie ernähren kannst und dass du ein normales Leben leben kannst, wie es eben in Deutschland 2015 in Berlin kostet. Da kommst du halt nicht mit 400 Euro aus, wenn du eine Familie hast. Ich wünsche mir, dass wir Räume wie solche bezahlen können, was wir können, dass Leute hier ankommen können am Sonntag und hier heil werden, dass sie nach Hause gehen und sagen, ey, ich kam hier mit Tumoren, ich bin rausgegangen ohne Tumor. Unsere Räume, die wir haben, Heilungsräume am Samstag früh, wenn wir da Seminare machen, dass wir das, wir können das, es geht mit, das ist keine Predigt von Not. Ich predige nicht, weil wir das Geld brauchen. Ich predige nicht, weil ich sage, ey, wir haben Mangel, bitte gib jetzt was. Ich predige, weil ich begeistert bin von Gemeinde und weil ich sehe, was vor uns liegt und ich möchte euch alle ermutigen. Macht mit, tragt euren Schatz mit Freude in Gottes Haus, dass wir das tun können, was Gott mit uns vorhat. Seid begeistert von Gottes Gemeinde. Im Alltag, wenn ich über Geben spreche, gibt es das Klassische, gib einfach, weil du begeistert bist und weil du an die Gemeinde glaubst. Guck mal, wenn du ins Kino gehst, betest du auch nicht, soll ich jetzt Nachos mit Käse überbacken kaufen oder nicht? Also ich zumindest bete nicht. Ich kaufe mir einfach Konfekt und auch was zu trinken. Brauchst du kein Wort des Herrn. Ey, du brauchst auch kein Wort des Herrn, wenn so eine Sammlung ist, einfach einen Fünfer mit reinzupacken. Oder wenn du anders aufgestellt bist, ein Fuffi oder ein Honi. Das ist kein Ding. Kannst du einfach machen, weil das wunderbar ist, was wir hier machen. Wir sind sogar im Kino. Amen. Du kannst einfach in Gottes Gemeinde geben, weil die Gemeinde es wert ist, weil was sie macht, wunderbar ist. Sie rettet Leute, sie sorgt dafür, dass Menschen heil werden, dass Menschen frei werden, dass Räume da sind, dass die Menschen ankommen können. Sie macht Kurse, sie kauft Getränke, sie segnet Leute ins Ausland. Sie macht wunderbare Dinge. Sie speist die Armen, kümmert sich um Witwen, Waisen, kümmert sich um Menschen, die in Not sind und stellt dafür Ressourcen zur Verfügung. Es ist einfach wunderbar, in Gottes Reich zu geben, weil Gott gut ist. Amen. Einfach so. So wie du auch einfach eine Coke kaufst, so wie du einfach Klamotten kaufst, da gehst du ja auch nicht immer beten. Zwei Paar Socken oder drei Paar Socken? Fünf, wie auch immer. Das, was geht, kauf einfach, mach. Und so gib einfach rein. Brauchst gar nicht so, ich habe nichts gehört, ich habe auch nichts gehört, ich habe auch einfach reingegeben. Der Korb geht rum und gibst einfach was rein. Ganz normal. Einfach, weil es gut ist. Hey, und wenn du nichts reingibst, kein Problem. Wirklich nicht. Darum geht es mir gar nicht. Wir brauchen es bloß nicht vergeistigen. Man kann einfach geben. Alles gut ist, was die Gemeinde macht. Amen. Amen. Zweitens, weil es ein Prinzip des Glaubens und des Gehorsams ist, das Konzept Zehnten. Es ist keine Lehre über den Zehnten heute. Ein paar Gedanken für die, die zu unserer Gemeinde gehören. Die Bibel denkt im Konzept von den Zehnten geben. Das war im Alten Testament immer den ersten Teil und 10% von allem, was du bekommen hast. Und der wurde ins Haus Gottes gegeben. Das war weit vor dem Gesetz im Alten Testament. Das hat schon Abraham und Jakob gemacht. Das hat schon Abel gemacht, ganz am Anfang von der Bibel. Da hat er, der war ein Hirte und dann hat er die Erstlinge seiner Lämmer Gott gegeben. Er wusste, das Prinzip ist, der erste Teil gehört Gott. Damit sagt man zwei Dinge mit diesem Prinzip. Erstens, alles, was ich habe, kommt von dir. Deswegen gebe ich dir als sichtbares Zeichen diesen ersten Teil zurück. Und zweitens, alles, was ich brauche, kommt von dir. Deswegen sind 90% mit deinem Segen und dich im Boot viel besser als 100% ohne dich im Boot. Das ist das geistliche Prinzip. Es ist ein Prinzip zu sagen, alles, was ich habe, ist von Gott. Und Finanzen ist nicht ein Lebensstil, den ich alleine handeln muss, sondern Gott will im Boot sein, was Finanzen angeht. Deswegen sage ich, Gott, ich gebe dir dein Teil, weil es macht total Sinn, weil dann habe ich ja weniger, aber mit dir habe ich mehr. Und das ist wieder Reich Gottes. Das ist völlig upside down. Der Erste soll der Letzte sein. Der Größte unter euch sei der Kleinste. Der Erste eurer Leiter soll der größte Diener sein und die Füße aller waschen. Das Reich Gottes ist einfach umgekehrt. Gib und du wirst empfangen. Gib Gott einen Teil und du wirst im Endeffekt mehr haben, weil Gott im Boot ist. Gott denkt im Prinzip des Zehnten. Ich lese euch kurz das vor aus 1. Mose 28. Jakob macht sich auf die Reise und sagt dann, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise? Also wenn Gott mit mir ist und mich beschützt und wenn er mir Brot zu essen gibt und Kleider, um anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen wird, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Also Jakob sagt, hey, ich schließe einen Bund mit dir. Du beschützt mich, du begleitest mich, du versorgst mich, du gibst mir zu essen und Klamotten. Der Herr gibt Klamotten. Und als Zeichen, dass ich alles von dir bekomme und dass ich auf dich vertraue, gebe ich dir den zehnten Teil von allem. Also ich gebe bewusst was zu dir, weil ich dich im Boot haben will. Ist ganz lustig, in 5. Mose, da sehen wir dieses Prinzip, wie konträr es zu dieser Welt ist. Alle Erstgeburt, die unter deinen Rindern und Schafen geboren wird, sollst du, wenn sie männlich ist, dem Herrn, deinem Gott, heiligen. Du sollst nicht ackern mit dem Erstling deiner Rinder und nicht scheren die Erstlinge deiner Schafe. Von dem Herrn, deinem Gott, sollst du sie essen, jährlich an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Wenn es einen Fehler hat, dieses Tier, dass es hinkt oder blind ist oder sonst irgendeinen bösen Fehler, dann sollst du es dem Herrn nicht opfern. Nach Adam Riese würde ich sagen, naja, wenn es hinkt, können wir es ja opfern. Also dann schlachten wir es und essen es. Mit dem kannst du ja eh nicht ackern. Also das Bild ist, hast du ein gutes Rind, dann opferst dem Herrn, tu nicht mit diesem das Rind anspannen und dein Feld pflügen, sondern dieses erste Rind gibst Gott. Du bist jetzt kein Bauer, denkst du, nö, kein Problem. Aber stell dir das mal vor als Bauer. Du brauchst dieses Rind oder du brauchst die Wolle deiner Schafe. Und sagst, den ersten Teil möchte ich, dass du ihn Gott gibst, weil ich kümmere mich dann um dich. Und wenn dieses Rind nicht vollkommen ist, wo du denkst, naja, dann wird es ja Sinn machen, komm, dann schlachten wir das, futtern das und dann tun wir das zweite einfach. Nehmen, sagt er, nein, 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 umgekehrt. Nimm mich ins Boot. Seht ihr, Gott möchte mehr Vertrauen. Es ist Gehorsam, aber es ist zuerst Vertrauen. Gott möchte im Bereich Finanzen sagen, ich möchte, dass du an mich gebunden bist. Gib mir dein erstes Rind. Wenn es richtig gut ist, acker nicht mit dem. Gib's mir, vertrau mir, ich gebe dir, was du brauchst. Hey, die erste Wolle deiner Schafe, gib sie mir. Glaub mir, ich werde dir Wolle geben, dass du dir Klamotten mitmachen kannst. Also heute kannst du zu H&M gehen oder zu was weiß ich was für einem Laden. Aber damals hat er gesagt, ich kümmere mich darum. Und das ist das Prinzip, Gott möchte unser Vertrauen. Gott möchte uns bei uns im Boot sein, was Finanzen angeht. Konkret heißt es, gib einfach, weil Gott gut ist, weil es es wert ist, weil man auch nicht über Nachos mit Käse überbacken beten muss. Gib einfach rein. Zweitens, gib, weil es ein Prinzip ist. Gott sagt, der Zehnte gehört in sein Haus. Ich lese euch zum Abschluss vor Malachi 3, noch zwei, drei Gedanken. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt nicht allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei und so weiter und so fort. Hier sagt Malachi, der Prophet zum Volk Israels, damals folgendes, das Prinzip des Zehnten ist, wie gesagt, vor dem Gesetz, vor dem Volk Israel schon da gewesen. Er sagt, hey, der Zehnte, ihr betrügt mich, wenn ihr ihn nicht bringt. Also Gott sagt, die Erstlinge, auch im Alten Testament, das ist meins, bring mir das. Und er will damit nicht nur Gehorsam, er will Vertrauen. Er sagt, du kannst es mir bringen, weil ich mich doch um dich kümmere. Er sagt, bring mir den ganzen Zehnten, die Zehnten, die ganzen Zehnten. Also er meint, das Ganze. In meinem Leben, wir als Leiter in dieser Gemeinde, wir geben unseren Zehnten auf unseren Brotlohn, auf alles, was Gott uns schenkt. Wenn ich, wie Dominik gesagt hat, meine Oma mir einen Honig zuschickt, dann gebe ich 10 Euro in Gottes Reich, hier in die Gemeinde hinein, ganz bewusst. Aber ich mache das nicht nur aus Gehorsam, ich mache das mit Vertrauen. Ich mache das, weil ich Gott vertraue, dass er sich kümmert um mich. Ich prüfe ihn, ob er mich nicht segnet. Und Gott segnet. Amen. Ich kann mein Leben angucken, ich kann unser Leben als Familie anschauen und ich sehe, wie Gott uns über die Jahre durchgetragen hat. Ein bekannter Pastor hat mal gesagt, einen Zehnten gibst du nicht einen Monat, gib ihn mal 2, 3, 4, 5 Jahre. Schreib eine Geschichte mit Gott und schau, ob dir jemals was gemangelt hat. Ich kann auf unsere Familiengeschichte gucken. Wir sind jetzt seit 9 Jahren verheiratet. Wir haben das von Anfang an gemacht. Gott hat uns immer versorgt. Gott ist mehr als treu. Amen. Konkret heißt es, bring den ganzen Zehnten in sein Haus. Bring den Zehnten in seine Ortsgemeinde. Dort, wo du geistige Nahrung bekommst. Und das Prinzip ist auch hier wieder dem Herrn wichtig. Der Herr möchte, dass Speise ist in seiner Gemeinde. Damals gab es die Leviten, das waren die Priester, die Pastoren, die geistlichen Leiter. Und es geht hier auch nicht, wie gesagt, es gibt ja immer Extreme. Wir reden nicht von irgendwas Komischem und noch schicker und noch mehr, davon reden wir nicht. Damals haben die Leute es nicht gebracht und die, die Gott gedient haben, konnten nicht versorgt werden. Da war kein Essen, da war keine Finanzen da. Und Gott sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die, die berufen sind, Gott Vollzeit zu dienen, finanziert werden können. Und ich sage das nicht, weil es uns nicht gut geht. Uns geht es wunderbar, allen, die heute für die Gemeinde arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Gott hat 10 mehr, die er beruft, in der Gemeinde zu arbeiten. Gott hat 10 mehr Anstellungen, Gott hat 10 mehr Projekte. Gott will was aufbauen, wo viele Leute zum Glauben kommen können. Gehen wir mal zurück, die Predigt war nämlich nicht über Finanzen. Die Predigt war, die Gemeinde Gottes zu lieben. Und es gibt ein wichtiges Prinzip. Du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst niemals etwas lieben, ohne zu geben. Ich rede nicht nur von Finanzen. Wenn du jemanden oder etwas liebst, dann wird Zeit, Energie und Kraft dort hineinfließen. Auch Finanzen. Und du kannst geben, ohne zu lieben. Aber wenn du liebst, wenn du die Gemeinde liebst, wenn du an die Gemeinde glaubst, wenn du an das glaubst, was Gott durch sein Leib tut, dann ist es natürlich so, dass du dort hinein investierst. Ich sage es nochmal, ich sage das nicht, weil wir eine Not haben. Ich sage das, weil ich überzeugt bin von dem, was Gott tut und tun möchte. Und ich möchte euch einladen, Teil daran zu haben. Da hinein zu investieren, euren Schatz mit Freude in Gottes Reich hineinzugeben. Jeder, wie er kann, jeder, wie er möchte. Hier gibt es keine Verpflichtung. Macht es in großer Freiheit erstens. Macht es aufgrund dieses Prinzips des Zehntens. Gebt Gott, was Gottes ist. Gott sagt, der zehnte Teil gehört mir. Bringt ihn in Gottes Reich. Bringt ihn in seine Gemeinde. Dort, wo ihr ernährt werdet. Den ganzen Zehnten. Die Oma was schenkt, pack's rein. So ist es. Wenn du Fragen hast und hier zur Gemeinde gehörst, sprich deinen Hauskirchenleiter an, sprich uns an, stell Fragen. Das ist völlig legitim zu fragen, wenn du hier was nicht verstehst oder dich was herausfordert. Aber ich möchte euch einladen, teilzuhaben an dem, was Gott tut. Und das Dritte, was ihr, das sind die ganzen Bibelstellen, im Skript könnt ihr sie dann nachlesen, braucht auch nicht mit auf die Homepage zu packen. Und der dritte Punkt ist, gebt einfach, wenn Gott zu euch konkret spricht, bringt euren Schatz einfach so, bringt ihn aus Prinzip, weil Gott im Zehnten denkt, und bringt ihn, wenn Gott zu euch was sagt. Wir haben auf der Gemeindefreizeit diese wunderbare Geschichte gehört, wie Leute aus unserer Mitte ihr Geld gegeben haben, um Gott zu dienen. Die haben ihr Hochzeitsgeld gegeben, was sie für ihre Hochzeit gebraucht haben, um ins Ausland zu reisen, um Menschen zu dienen und zu lieben. Dann hatten sie kein Geld mehr für ihre Hochzeit. Und dann hat Gott zu jemandem in unserer Gemeinde gesprochen, gib diesem Ehepaar 1000 Euro für ihre Hochzeit. Und dann hat dieses Ehepaar diese 1000 Euro gegeben. Und dann hat dieses Ehepaar, was die 1000 Euro gegeben hat, die haben unbedingt einen Investor gebraucht für ihre GmbH. Und dann kam aus dem Nichts jemand vorbei, hat es gehört und hat gesagt, er findet irgendwie die Idee super, er gibt ihnen 100.000 für ihre GmbH. Das ist nicht von irgendwo, das ist eine Geschichte aus unserer Mitte, von jemandem, der in unserer Gemeinde Verantwortung trägt. So kümmert sich Gott. Amen. Das heißt, wenn Gott konkret spricht, gib mal ein Fuffi rein. Gib mal dein, was auch immer. Dann handel danach. Und vertrau, dass Gott sich kümmert. Ihr könnt gerne aufstehen. Marc kommt nach vorne. Lasst uns Gott eine Antwort geben. Mein Votum heute Morgen ist, das zu finanzieren, was das Wunderbarste ist, was es auf dieser Welt gibt, nämlich den Leib von Jesus, einen Ort zu schaffen und Dinge freizusetzen, damit Menschen Heilung, Freiheit, Freisetzung, Erlösung, ewiges Leben empfangen können. Es ist einfach so, dass in dieser Welt, in der wir leben, noch die Dinge über Finanzen getan werden. Räume mietest du an mit Geld. Menschen stellst du an heute mit Finanzen. Und mein Herzschlag ist das, was wir damit machen. Und dafür möchte ich heute einfach auch nur beten. Ich möchte beten, Herr, dass du uns als Gemeinde zu einem Ort machst, wo Menschen heil werden, wo Menschen frei werden, wo Menschen erneuert werden, wo Menschen frei werden von Depressionen. Herr, und während wir jetzt beten, wirkt der Heilige Geist. Du kannst das Thema Finanzen vergessen jetzt. Es geht gar nicht um Geld und keiner will dein Geld. Jesus will dich und Jesus will dir Gutes tun. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wer liebt, der gibt. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott ist Mensch geworden, um alle zu heilen, um allen zu dienen, die von Bösem überwältigt sind, die von Bösem gefangen sind. Und Herr, ich bete, dass wir als Gemeinde immer mehr ein Ort von Hoffnung werden, unsere Hauskirchen, unsere Gottesdienste, in unseren Kursen, in unserem Alltag, in unsere Familien, da, wo wir unterwegs sind, dass dein Reich sich ausbreitet. Herr, ich bete, dass diese Stadt erlebt, wie real du bist, wie gut du bist, wie wunderbar du bist. Jesus, ich bete, dass dein Name, Jesus, verherrlicht wird in diesem Land, dass Menschen erleben, dass Jesus keine historische Figur ist, dass dass er nicht kein traditionelles religiöses Zerrbild ist. Kein Bild, was man in irgendeiner Kirche sieht, keine Statue, keine Figur, sondern Sohn des lebendigen Gottes, der zu Rechten des Vaters sitzt, dem alles unterworfen ist. Lass uns mal, wenn ihr könnt, einfach einen Augenblick beten, in Sprachen beten und einfach kurz den Raum des Geistes öffnen. Wir haben noch ein paar Minuten, dass der Heilige Geist einfach jetzt noch Dinge wirken kann. Lass uns Jesus die Ehre geben. Misiria masarande, misiria masarande, misiria masarande, 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 misiria masarande, misiria maverandai, musuria wanderia wai, maserande, masarande, misiria masarande. We see our amande wandai, we see our amane mande, sale mande, sale mande, we see ama sale mande, we see ama sale mande, we see ama saria wande, we see andale yasande, und du bist der Heilige, und du bist der Herrliche. Und du bist der Ewige, du machst alles neu. Und du bist der Heilige, und du bist der Herrliche. Und du bist der Ewige, du machst alles neu. Chi asseremo sarande, mi si ama sarande, mi sarà ma sarande, mi si ama sarande. Suara marande, mia serande, ma sarà ma seria wande, mi si andare usande. Du bist unvergleichlich gut. Ich bete mal alle Beter nach vorne. Ich bitte, dass ihr nach vorne kommt, euch aufstellt, einfach zum Gottesdienstraum hinschaut. Du bist Jesus. Ja, du bist unser Retter. Du bist unser Erbarmer. Du bist unser Tröster. Du bist unser Freisetzer. Die Kraft Gottes ist jetzt hier. Spürbar. Gegenwärtig. Gott ist hier. Haus Gottes ist die Gemeinde. Gott ist gegenwärtig. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Freisetzung braucht, wenn ihr ein prophetisches Wort braucht, wenn ihr Weisung braucht, wenn ihr eine Begegnung mit Gott braucht, wenn ihr wollt, dass Gott in euer Leben kommt, wenn ihr wollt, dass Gott euer Leben neu macht, wenn ihr Errettung wollt, kommt nach vorne. Ihr könnt jetzt einfach schon nach vorne kommen. Kommt raus aus dem Rhein, kommt nach vorne. Stellt euch auf, lasst für euch beten. Geht zu einer von den Personen hin. Und die Person wird einfach anfangen, für euch zu beten. Gott ist gegenwärtig. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott ist. Die Hoffnung der Welt. Sein Leib ist die Hoffnung der Welt. Wir sind die Hände, die Füße, die Arme von Jesus, sagt er. Er ist das Haupt. Und wir dienen ihm. Wenn ihr nach vorne kommt, erwartet, dass Gott euch berührt. Menschen beten, aber es ist Gott, der euch berührt. Es ist Gott, der euch segnet. Wenn du hier bist, wenn du Gott noch nicht kennst, komm nach vorne. Sag ich, 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 das das noch nie gehört, aber es berührt mich. Du spürst es in dem Herzen, ob es dich angeht. Wenn dich das betrifft, komm nach vorne. Geh zu jemandem hin, sag, hey, bitte betet für mich, segnet mich. Wir singen dieses Lied noch einmal. Und nach diesem Lied, wenn dann die Musik eingespielt wird, könnt ihr gerne hier sitzen bleiben in der Gegenwart Gottes, weiterhin nach vorne kommen oder gerne nach unten gehen, wo es Kaffee und Tee gibt, was essen. Wenn ihr hier bleibt, bleibt so vor Jesus stehen. Wenn ihr reden wollt, macht es gerne draußen. Lasst uns nochmal singen. Wenn ihr da seid, lasst uns nochmal gemeinsam singen. Jesus, du bist unvergleichlich gut. Herr, wer kommt dir jemals gleich? Herr, wer kommt dir jemals gleich? Ich möchte euch segnen, die ihr für euch merkt, dass der Gottesdienst, dass ihr durch seid. Ich segne euch mit der Gegenwart Gottes. Ich segne euch mit dem Schutz Gottes, dass Gott mit euch ist die ganze Woche, dass ihr Antworten auf eure Fragen bekommt, dass Dinge klar werden, die unklar sind. Ich segne euch mit Freude, euren Schatz in die Dinge Gottes zu säen und zu investieren, teilzuhaben an dem, was Gott tut. Ich segne euch auch mit großer Freiheit, dass ihr da keinen Druck, keinen Drang spürt, sondern ich bete, dass etwas in eurem Herzen entsteht an Freude, das zu tun. In Jesu gewaltigen Namen. Amen.